Kultur.
Kultura. Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch mit Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute: die Arbeit. Auf kaum etwas verwenden wir mehr Lebenszeit als für die Arbeit, vielleicht mit der Ausnahme des Schlafens. Und darüber wollen wir diskutieren mit Martina Rutschmann, Journalistin und Autorin, und Martin Dürr, Co-Leiter des Pfarramtes für Industrie und Wirtschaft in Basel-Stadt und Basel-Land. Bevor wir zum Thema kommen, noch schnell dies. Wir sind zu Gast in der Barracuba in Basel, ein sympathischer Veranstaltungsort, der uns heute beherbergt, auch wenn noch ohne Publikum. Vielleicht wird es dann mal noch anders, und darauf hoffen wir auch. Nun, die erste Frage ganz einfach. Arbeit ist so ein zentrales Thema für unser Leben, aber lebst du zum Beispiel, um zu arbeiten, Martina?
Nein, also ich denke nicht, weil würde ich jetzt das bejahen, diese Frage, würde das ja heißen, dass ich keinen Lebensinhalt mehr hätte, würde meine Arbeit wegbrechen, und das wäre gar nicht der Fall. Insofern ein klares Nein.
Mhm. Martin?
Ich arbeite, um zu leben. Aber wir müssen dann noch ein bisschen definieren, was Arbeiten denn heißt.
Mhm. Ja, wir können gleich jetzt anfangen. Was heißt denn das, Arbeit? Was heißt das für dich, Arbeit?
Also im schlechtesten Fall ist Arbeit ein Fluch. Also etwas, was ich tun muss, was ich gar nicht tun will, damit ich Geld verdiene, damit ich mir ein Leben, zunächst eine Existenz leisten kann. Und im Idealfall ist es etwas, was ich für mein Leben gern tue. Arbeiten. Also, dass ich etwas mache, tagtäglich, das mir Freude macht, mich erfüllt, sinnvoll ist und vielleicht sogar nicht nur für mich, sondern auch für andere sinnvoll ist.
Magst du das noch ergänzen, Martina, oder bist du mit dem
einverstanden? Ich bin sehr einverstanden, weil ich auch, als ich mir überlegt habe, was Arbeit überhaupt für mich bedeutet, zum Schluss gekommen bin, dass ich damit die Erwerbsarbeit verbinde, und die, wenn ich jetzt so mir überlege, was die Menschen arbeiten müssen, teilweise auch nicht nur positiv besetzt ist bei mir, weil das halt existenziell wichtig ist und man arbeiten muss, um die Miete, Krankenkasse und so weiter zu bezahlen. Ich habe das Glück, dass ich sehr gerne arbeite, also meine Arbeit liebe, und ich sehe das als Privileg, dass ich das verbinden kann, also meine Leidenschaft mit dem Geld verdienen. Denke aber, das ist nicht bei allen Menschen der Fall. Insofern, Arbeit ist schon für mich auch Erwerbsarbeit, aber in meinem Fall nicht nur, weil ich es gern tue und im besten Fall auch für die Gesellschaft vielleicht etwas Gutes tun kann. Wobei ich denke, bei Martin als Pfarrer das sicher ein größer Bestandteil ausmacht, oder bei einem Menschen im Gesundheitswesen oder so, als bei mir.
Mhm. Aber darauf können wir noch zu sprechen, was das eigentlich für ein Selbstwertgefühl einem geben kann, das mit der Arbeit. Aber das, was du erwähnt hast, die beiden Facetten für dich, Martin, was die Arbeit im besten und im schlechtesten Fall ist, das zeigt ja schon die Ambivalenz, die wir haben gegenüber der Arbeit. Es wird immer beides sein.
Da bin ich davon überzeugt, ja. Und es gibt einfach viele Leute, für die das eine mehr als das andere stimmt oder wahr ist. Und ich gehöre ganz bestimmt auch zu den sehr Privilegierten, die so arbeiten können und das arbeiten können, das ihnen Freude macht. Das ist ein großes Privileg. Es gibt viele Leute, für die das nicht so stimmt, aber ich denke, zumindest, ich sage jetzt mal, in unserer westlichen Gesellschaft ist es heute so, dass auch von Firmen immer mehr Wert darauf gelegt wird, dass die Mitarbeitenden nicht einfach nur irgendeine Arbeit erledigen, sondern dass sie sinnerfüllt, kreativ arbeiten können, dass sie mitreden können. Und das ist, denke ich, etwas, was es noch nicht so lange überhaupt gibt auf der Welt.
Sprich, die Idee, dass Arbeit auch zur Selbstverwirklichung beiträgt.
Ja, der Begriff ist ja wahrscheinlich sowieso sehr jung in der Menschheitsgeschichte. Ja, also Selbstverwirklichung, vielleicht noch mehr als das. Es kann sich auch jemand selbst verwirklichen, der zum Beispiel nicht auf Geld angewiesen ist. Also ich sage jetzt zum Beispiel ein Künstler, der reiche Eltern hatte und ein Auskommen, und er muss ein Leben lang kein Bild verkaufen, sondern er kann einfach das tun, was ihm Freude macht, und es muss gar niemand anders mögen. Mhm. Aber das ist ja schon auch eine eher eine Ausnahme.
Das ist eher ein Luxusproblem, kann man sagen.
Ja, wenn er dann unglücklich ist, dann ist es ein Luxusproblem.
Ich möchte einhaken bei der Selbstverwirklichung. Mhm. Ich denke nicht, dass allein durch Arbeit, dass dies erreicht werden kann, sondern ich denke, dass das ganze Päckchen eines Menschenlebens dazu beitragen muss. Also auch die familiäre Situation, die Freunde, der Ort, an dem jemand lebt, die sonstigen Interessen, die wirklich nichts mit Arbeit zu tun haben. Lesen zum Beispiel ist nicht für jeden Menschen Bestandteil der Arbeit und solche Dinge oder auch Hobbys, wie man das so schön sagt. Ich denke eher, dass im Idealfall Arbeit befriedigt, dass jemand wirklich nach der Arbeit zufrieden ist, das und das getan zu haben und sich gut dabei fühlt und nicht denkt, oh, endlich Feierabend, morgen klingelt der Wecker wieder und ich muss arbeiten gehen, um zu überleben. Leider ist das wahrscheinlich schon noch häufig der Fall, bei uns vielleicht weniger als anderswo, aber ich denke, wir sprechen jetzt vor allen Dingen über die westliche Welt, in der wir leben, weil wir das andere vielleicht weniger kennen, also ich zumindest, also weniger aus Erfahrung kennen. Und das wäre schon erstrebenswert. Und ich finde auch, also ich beobachte das auch, was Martin gesagt hat, dass Firmen auch Wert darauf legen, auch mit den Möglichkeiten der fließenden Arbeitszeiten beispielsweise, dass jemand auch am Samstag, beim Staat zum Beispiel, kann man auch am Samstag ins Büro gehen und seine Arbeit verrichten, die halt nicht auf Kundenkontakt zum Beispiel ausgerichtet ist. Und das ist schon ziemlich neu. Ja. Und ich denke, das ist auch gut und förderlich für dieses Befriedigungsgefühl.
Ich möchte mal ein bisschen auf die Schweiz zu sprechen kommen. Ein Volk mit fleißigen Bewohnerinnen und Bewohnern. So stellt sich das nach außen immer dar. Wir arbeiten in der Schweiz bei einem Vollzeitpensum, jetzt kommen ein bisschen statistische Zahlen, 41 Stunden pro Woche. Ist das zu viel oder zu wenig?
Das kommt extrem darauf an, was du machst oder was du arbeitest. Und ich denke, für manche ist es zu viel. Die hätten gerne mehr Freizeit, können es sich aber nicht leisten, weil sonst der Lohn zu knapp wird. Und ich kenne jetzt Leute, die sagen, ich arbeite jede Woche 80, 90 Stunden, selbstständige Unternehmer, Texter zum Beispiel, Menschen, die viel schreiben und ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen, aber auch noch viel mehr. Mhm. Für die kann das gar nie genug sein. Die sind so erfüllt von dem, was sie machen. Und dann vermute ich, dass es ein Großteil der auch unter den Schweizerinnen und Schweizer ist es irgendwo dazwischen und manchmal ist es mehr auf die eine Seite und manchmal mehr auf die andere Seite. Da hat ja jeder und jede seine eigenen Erfahrungen in der Biografie.
Ich würde gerne widersprechen, um das Gespräch etwas streithafter zu gestalten, aber leider kann ich nicht, weil ich voll und ganz seiner Meinung bin. Was mich aber stört bei diesen 41 Stunden ist, dass in manchen Kreisen, in der Schweiz zumindest, immer noch so der Eindruck besteht, dass wer weniger arbeitet, nicht genug arbeitet. Und damit habe ich Mühe, weil das ja individuell halt also von der Arbeit selber natürlich abhängt, ob die einen entspricht oder nicht und auch vom Menschen abhängt. Mir wäre es zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis bin, was ich Gott sei Dank nicht mehr bin, da ich selbstständig bin seit 3 Jahren jetzt inzwischen, wäre das zu viel, diese 41 Stunden. Ich käme da in ein Zeug, wie man so schön sagt, mit wann komme ich überhaupt noch zum Schlafen und mit dem Hund spazieren und sonstige Interessen. Aber der Anspruch, mit diesem 100% arbeiten zu müssen, der besteht vor allen Dingen gegenüber Männern ja noch. Man ist ja kein richtiger Mann in vielen Kreisen, wenn man nicht 100% arbeitet. Es ist auch schwierig, Teilzeitstellen zu finden. Und das finde ich enorm stoßend, dass wir das noch so haben.
Dann war ich die längste Zeit meines Lebens einfach nie ein richtiger Mann in dem Fall, weil ich immer eigentlich Teilzeit gearbeitet habe. Aber jetzt trotzdem, da geht es auch um, also immer mehr wird Arbeit ja auch nach Leistung bemessen. Also es wird alles immer genauer analysiert auch. Hat das nicht auch ein großes Leiden an der Arbeit zu tun? Das wird dir wahrscheinlich bei deiner Arbeit begegnen, oder Martin? Nehme ich jetzt mal an. Bevor wir es noch sagen, eben das Fahren für Industrie und Wirtschaft. Ja, was beinhaltet deine Arbeit denn da eigentlich? Fangen wir mal dort an.
Also das Pfarramt für Industrie und Wirtschaft gibt es seit 50 Jahren jetzt. Es gibt es in dieser Form nur in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land. Und es baut Brücken zwischen den Kirchen, den Landeskirchen und der Arbeitswelt. Und innerhalb der Arbeitswelt Brücken zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden und vergisst die Erwerbslosen nicht, also engagiert sich auch in Fragen der Armutsbekämpfung und ähnliche Sachen.
Das heißt, das Leiden an der Arbeit wäre auch Teil deines Aufgabengebiets?
Natürlich, also zu mir kommen zum Beispiel, das ist sicher ein Teil meiner, wenn ich das so sagen darf, Kundschaft, das sind Menschen, die unglücklich sind an ihrem Arbeitsplatz. Das kann aber sehr unterschiedliche Gründe haben, warum sie das sind. Dann gibt es aber auch Menschen, die Angst haben, dass sie ihre Stelle verlieren. Es gibt auch Menschen, die zu mir kommen, die zum Beispiel in der Personalabteilung eine verantwortliche Stelle haben und wissen, sie müssen andere entlassen. Und anders als das manchmal in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ist das überhaupt kein toller Job, wenn man das machen muss. Oder dann Menschen, zum Teil junge, aber nicht nur, die nicht ihren Traumjob finden oder ihre Traumlehre finden können. Und mit denen ich dann zum Beispiel darüber reden muss, dass du nicht immer alles schon am ersten Tag erhältst, was du dir träumst, sondern dass du auch mal bereit sein musst, einfach eine gewisse Strecke lang etwas zu tun, was dich weiterbringt, wo du Dinge lernst. Das ist noch nicht das, was du am Ende tun willst. Aber es braucht diese Phasen auch, wo ich etwas arbeite, wo ich etwas tue, um Geld zu verdienen, das jetzt nicht zutiefst meinem Lebenstraum entspricht. Umgekehrt glaube ich, wenn jemand in meinem Alter oder auch schon jünger eigentlich nie etwas macht, was ihm Freude macht. Oder wenn eine Frau unzufrieden ist, weil sie aufgrund von verschiedenen Umständen, die in unserer Gesellschaft immer noch wirksam sind, nur Teilzeit arbeiten darf oder kann oder keine geeignete Stelle findet, die eigentlich ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung entspricht, dann ist das einerseits sehr schwierig und andererseits denke ich, wenn ich kann in einer solchen Situation, wenn ich dann mich am Morgen im Spiegel betrachte und immer sagen muss, eigentlich stinkt es mir wahnsinnig, jetzt zur Arbeit zu gehen, dann muss ich irgendwann mir überlegen, ob es nicht noch etwas anderes gäbe, das ich tun könnte.
Da wirkst du dann aber seelsorgerisch in diesen Momenten, wenn du...
Genau, das ist ein Teil meiner Aufgabe als Seelsorger, gewissermaßen als niederschwelliges Seelsorgeangebot, weil viele Leute heute ja keinen Bezug mehr zu einer Kirchgemeinde haben und dann dort auch nicht zu einem Pfarrer. Und dann gibt es nicht wenige Menschen, die zwar wissen, dass es heute ganz viele Angebote gibt von Psychotherapie, psychiatrischer, fachmännischer und fachfraulicher Begleitung, aber das hat leider immer noch so einen Touch von, wenn ich das in Anspruch nehme, dann heißt das ja, ich bin irgendwie gestört oder nicht ganz 100% beieinander. Und das bin ich in der glücklichen Lage, dass obwohl viele Leute gar nicht mehr Mitglied einer Kirche sind, ist doch noch so etwas wie ein Vertrauensvorschuss da. Da kann ich erzählen, das ist jemand, der völlig außerhalb von der Arbeitswelt ist, von meiner Firma. Und es ist sicher, dass das diskret behandelt wird. Das ist, ja.
Aber es führt uns doch aus dem, was du sagst, ergänzt sich mit dem, was Martina sagt, dass der Faktor Arbeit in der Schweiz schon mit relativ vielen so auch Ideen, und zwar fixen Ideen, verbunden ist. Also eine Vollzeitstelle ist vonnöten. Man muss überhaupt gerne arbeiten, da gibt es keine Kritik daran. Und man muss möglichst viel arbeiten. Diese Selbstdarstellung in der Schweiz.
Das ist schon so, aber es gibt natürlich Menschen im Niedriglohnbereich, die müssen tatsächlich 100% arbeiten, weil sie sonst ihre Familie nicht durchbekommen. Und diese Schicht, diese Arbeiterschicht wird oft vergessen. Und das bedauere ich auch sehr, weil wenn wir über Arbeit sprechen oder in den Medien darüber lesen, dann kommt oft wirklich diese Selbstverwirklichung und dieses, ich kann jetzt Homeoffice und selber einrichten und das ganze Luxuriöse an der Arbeit eigentlich zum Tragen und nicht die, die Realität. Es gibt Leute, die müssen in einer Fabrik stehen 8 Stunden und Senftuben in Kisten abpacken, und ich glaube nicht, dass die das sich gewünscht haben zu Beginn ihres Lebens und gesagt haben, das ist mein Traumberuf, das jetzt zu tun. Und das, da finde ich, sollte man auch ansetzen, um die Zufriedenheit zu erlangen der ganzen Bevölkerung, dass man solche Jobs vielleicht splittet, dass jemand nicht nur das machen muss, aber halt auch, weil er keine andere Ausbildung hat und vielleicht nichts anderes oder sprachliche Probleme hat. Also die Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien sind viele sehr gut ausgebildet. Die sind Juristen, Ärzte, sehr gut ausgebildete Akademiker, und die kommen hierher, null Chance sprachlich zunächst mal und auch vom Job her. Und dass man da vielleicht eine sinnstiftende, sage ich jetzt mal, Arbeit anbietet diesen Leuten und halt parallel dazu ein paar Stunden halt diese Senftuben trotzdem sie abfüllen lässt. Das fände ich eine gute Entwicklung, um die Zufriedenheit zu erreichen, weil ich denke, der Output dann auch größer wird. Also das merkst du ja an Leuten im Journalismus, ich kann nur davon sprechen, die Teilzeit arbeiten, die haben oft einen gleich hohen Output wie Leute, die 100% arbeiten, weil 100% im Journalismus 120% sind, und man kann nicht jeden Tag so viel arbeiten. Und dann sitzen sie halt oft rum stundenlang und schauen was im Internet, weil sie einfach die Kraft nicht mehr haben oder die oder zu müde sind oder keine Fantasie mehr haben, da irgendwelche Ideen anzureißen. Aber das war jetzt etwas weit ausgeholt.
Nein,
nur so ein Gedankensplitter.
Ja, überhaupt kein Problem. Also wir kommen auch schon auf alternative Arten von Arbeit, wie sich diese in der Zukunft gestalten könnten. Vielleicht werden wir darauf später noch in dieser Episode darauf zurückkommen. Ein anderes Modell, das häufig diskutiert wurde, und ich sage euch gleich, warum ich darauf komme, das bedingungslose Grundeinkommen. Eine andere Art der Entlöhnung auch für die arbeitende Bevölkerung oder für überhaupt für die Bevölkerung in der Schweiz. Und die Gegnerschaft hat immer gesagt, ja, dann geht gar niemand mehr arbeiten. Was meint ihr, ist das wahr oder nicht?
Ja, auf die Gefahr hin, dass ich mich in sämtliche Nesseln setze, wird das ausgestrahlt. Es ist so, ich schwanke immer wieder hin und her. Mhm. Ich denke, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen ganz vieles hat, was für sich spricht. Es muss an verschiedene Bedingungen trotzdem geknüpft sein. Also zum Beispiel fertige Lehre, einige Jahre auf einem Beruf gearbeitet zu haben. Aber dann, also gerade weil ich in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehrmals erlebt habe, dass es Leute gibt, die einfach, ich weiß nicht, von der Erziehung her oder von ihrer Natur her, dazu neigen, immer den leichtesten Weg zu gehen.
Den Weg des geringsten Widerstands.
Ja, genau. Und da habe ich, also damals noch als Gemeindepfarrer, als ich Konfirmandenunterricht gegeben habe, da habe ich ja genau in diesem Alter, so zwischen 14 und 16, wenn sich für die, die nicht ans Gymnasium gehen, die Frage stellt, welche Lehrstelle, welche Schnupperlehre besuche ich, wo finde ich dann Anschluss. Und da habe ich einfach bei mehreren, also es sind jetzt eigentlich nicht Tausende, aber immer wieder mal erlebt, dass solche, die ich wahrgenommen habe als Minimalisten oder Minimalistinnen, dass die 2-3 Jahre später, wenn ich sie wieder angetroffen habe, mir erzählt haben, dass sie, ja, es geht ihnen eigentlich nicht so gut, aber es geht ihnen trotzdem gut, weil sie hätten jetzt eine IV zum Beispiel. Mhm. Und ich gedacht habe, Mist, das wäre sicher möglich gewesen, dass du etwas machst. Und jetzt hast du auch diesen Stempel und du hast dich schon daran gewöhnt, und dann läuft das dann einfach ein Leben so weiter. Und das finde ich sehr schade, weil ich denke, das ist ja dann auch nicht, in der Regel sind das dann nicht die Menschen, die sich selber verwirklichen oder die wirklich Freude haben, sondern sie finden dann, ich erhalte zu wenig Geld und ich bin immer abhängig und mir gönnt ja niemand etwas oder so. Also da bin ich sehr, sehr hin und her gerissen. Was braucht es für Anreize von außen, dass ich nicht den Weg des geringsten Widerstands gehe?
Was meinst du, Martina?
Ja, ich bin auch hin und her gerissen, und ich denke, das System, das wir hier in der Schweiz haben mit Arbeitslosenversicherung und allen Sozialleistungen ist gut. Und ein Land wie die Schweiz braucht dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht unbedingt. Die Studien in Skandinavien, in Finnland ist es, glaube ich, sagen, es hätte nicht sehr viel geändert. Es hat die Menschen nicht groß verändert. Aber ich kann es nicht abschließend sagen. Ich bin auch hin und her gerissen zunächst. Als es aufkam, das Thema, war ich dagegen. Jetzt finde ich, es hätte vielleicht auch was für sich inzwischen. Aber nicht unbedingt in der Schweiz. Ich denke auch, man muss anderswo ansetzen, und zwar bei der Berufswahl. Und wie du sagst, diese Durststrecke muss man halt gehen. Und manche junge Leute sind vielleicht verwöhnt und wollen dann Influencer werden und denken, ich muss jetzt nie körperlich arbeiten, weil ich ja mein Produkt an den Mann, an die Frau bringen kann. Das ist bestimmt eine Gefahr, dass man sich's zu leicht macht. Aber die Wahl, herauszufinden, was liegt mir, was tue ich gern. Die beiden Punkte. Da sollte der Staat sollte lieber da Geld investieren, als in das bedingungslose Grundeinkommen, sage ich jetzt mal, um auch mal Äpfel und Birnen zu vergleichen.
Mhm. Aber man müsste natürlich auch für das entsprechende Angebot dann sorgen, wenn es dann tatsächlich darum ginge.
Oder ja, was? Aber ich bin jetzt da vielleicht naiv, aber ich denke, in einer perfekten Welt stimmt es dann. Dann geht es wie auf. Ich stelle mir da so ein Dorf vor, wo jeder irgendwas tut. Einer macht restauriert die Möbel, einer ist Arzt, einer ist Lehrerin, eine ist Flachmalerin oder Sanitär oder sonst irgendwas. Ich denke, es geht automatisch auf, dass wirklich von jeder Berufskategorie, dass es genug Menschen gibt, die das auch gern machen und dass nicht plötzlich alle jetzt Medizin studieren wollen. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich denke, jeder Beruf hat seinen Reiz, jede Tätigkeit, wenn sie auch attraktiv ausgestaltet ist, natürlich mit Abwechslung. Ich denke, das ist auch schon sehr wichtig.
Ja, wir sind ja alle zum Glück nicht gleich. Das ist natürlich schon auch zu sagen. Aber trotzdem noch mal zur Frage. Es ist wirklich eine Frage, die ich echt ernst gemeint habe. Und die lässt sich auch trennen vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ist ein Leben ohne Arbeit denn denkbar? Macht das Spaß? Auch Mick Jagger singt noch weiter. Auch obwohl er längstens schon genügend Geld hat, um sich irgendwie zur Ruhe zu setzen.
Ja, wenn ich Mick Jagger wäre, würde ich auch weiterhin singen. Die Frage ist, ist das auch Arbeit? Ja, an bestimmten Orten ist wahrscheinlich sogar das Leben eines Rockstars Arbeit. Oder ich habe jetzt in diesen Tagen auch so 2-3 Mal gehört, wegen dem Tod von Prinz Philip, dass der einfach 99 Jahre lang nichts tun musste. Das sehe ich ganz anders. Also das ist auch viel Arbeit. Natürlich ist es ein privilegiertes Leben, aber gleichzeitig auch überhaupt nicht. Aber ich will jetzt nicht ein weiterer Royal-Experte sein. Ich kann mir mein Leben ohne Arbeit gut vorstellen. Wenn, aber da muss ich jetzt, müssen wir vielleicht noch genauer definieren, was ist denn für mich Arbeit?
Ja, genau.
Ich gestern hatte ich viel Arbeit. Da haben wir das Haus meiner Eltern geräumt. Also meine Mutter ist letzten Herbst gestorben. Beide meine Eltern waren Sammler. Leider haben sie zumeist Dinge gesammelt, die überhaupt nichts wert sind. dazu meine Mutter dann in den letzten 17 Jahren oder so, seit mein Vater gestorben ist. Sie war so vielseitig interessiert, sie hat Tonnen, sage ich jetzt, vielleicht sind es nur Cent noch, von Zeitungsartikeln gesammelt. Jetzt, das sind alles Dinge, die brauchen physische Kraft, also das ist Arbeit, das immer auf die Straße zu tragen, in die Mulden, die bereitstehen. Dann braucht es emotionale Kraft, weil man dann trotzdem wieder irgendetwas entdeckt, wo man denkt, das darf nicht wahr sein, oder Erinnerungen kommen auf. Und das ging aber alles sehr gut. Und dann aber auf der Straße, weil ich da dann halt auch viel draußen war, da kamen auch viele Leute vorbei, Nachbarn, aber aus der ganz erweiterten Nachbarschaft, und die wollten alle reden. Und das ist ja ein Stück weit mein Beruf, dass ich mit Leuten rede. Und die haben dann alle zuerst ihre Trauer noch einmal ausgedrückt, weil meine Mutter war schon ein Muster, hätte sie selbst gesagt. Die hat einfach sehr viele Spuren hinterlassen bei anderen Menschen. Aber irgendwann stand ich da draußen und dachte, eigentlich ist meine Arbeit heute, dass wir dieses Haus leer kriegen. Und ich stehe jetzt ständig auf der Straße und tröste Leute, weil meine Mutter gestorben ist vor einem halben Jahr. Jetzt, was davon ist jetzt am meisten Arbeit für mich?
Mhm. Ja, was?
Das ist auch immer wieder verschieden. Also ich habe diesen Akt, Dinge aus dem Haus zu tragen und in diese Mulde zu werfen. Unter anderem eine Gitarre, die mein Bruder selbst gebastelt hat. Er wollte sie nicht mehr, möchte ich dazu noch sagen. Mhm. Sie war schon ziemlich angeschlagen. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass er mich immer genervt hat als Jugendlicher mit seinen Mani Matter-Liedern. Mani Matter finde ich toll, aber die Interpretation meines Bruders fand ich nicht toll. Und dann bin ich, also wie ein Rockstar, habe ich diese Gitarre zerschmettert und bin auch noch draufgesprungen. Da gibt es jetzt, mein Neffe hat es gefilmt.
Auf YouTube nachzuschauen.
Ja, aber jetzt am Schluss ist die Mulde voll und das hat etwas zutiefst Befriedigendes. Und das Haus ist leer. Das hat etwas Trauriges, aber es ist auch eine Last, die weg ist. Manchmal wünsche ich mir in meinem Beruf, dass ich am Ende eines Tages so etwas Konkretes vorzeigen kann oder schon nur selbst sehen kann. Mhm. Weil all die Gespräche, was davon ist statistisch zu erfassen? Natürlich habe ich oft Feedbacks, manchmal viel, viel später, aber im Grunde genommen beneide ich manchmal meinen Bruder, der eine Schreinerlehre gemacht hat, heute verschiedene Renovationsprojekte leitet. Da steht am Schluss ein Haus neu da oder schon früher, da stand ein Möbel dann am Schluss da und die Leute waren begeistert. Und ich habe, wenn man mich dann fragt, ich habe viel mit Leuten geredet und zugehört und Verständnis gehabt. Also ich mache mich jetzt ein bisschen darüber lustig. Manchmal ist es ja wirklich nützlich, aber am nützlichsten ist es dann oft dann, wenn ich denke, heute habe ich gar nichts auf die Reihe gekriegt oder in diesem Menschen bin ich nicht gerecht geworden. Und ausgerechnet der sagt dann später einmal, das hat ihm unheimlich geholfen. Und dort, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich aber wirklich ein paar schlaue Dinge gesagt, da sagt nachher jemand, ja und jetzt, ich weiß jetzt auch nicht mehr als vorher. Also es ist so schwer zu quantifizieren.
Ja.
Ich rede gerne, ich höre gerne zu, ich schreibe auch gerne. Ich habe ja das Glück eines, also wirklich das große Privileg eines Berufes, in dem ich ganz verschiedene Aspekte ausleben kann. Verschiedene Dinge, die mir liegen und dass ich zum Beispiel nicht Gartenarbeit machen muss, da bin ich froh.
Mhm. Der Garten vielleicht auch?
Der Garten, ganz bestimmt.
Martina, kennst du das Gefühl auch, dass du manchmal gerne etwas Konkreteres hättest als vielleicht den Artikel, den du geschrieben hast? Oder
nee, ich denke, da geht es mir etwas anders. Ich habe auch das Glück, dass ich sehr viele verschiedene Dinge mache mit meiner Firma, aber es sind eigentlich alles Dinge, die dann vorhanden sind. Also ein Text liegt vor, eine Moderation ist abgeschlossen, eine Sendung ist gemacht, ein Coaching ist gemacht. Und das ist eigentlich vergleichbar mit Gartenarbeit. Wenn ich gestern habe ich im Garten wieder mal musste ich viel arbeiten. Wenn ich da den grünen Kübel gefüllt habe mit schrecklichem Efeu, das weg musste an der Außenwand und so weiter, dann sehe ich ja, was ich getan habe. Das ist dann sehr befriedigend, dass das Zeug jetzt weg ist und der Kübel voll. Und so geht's mir auch bei meiner Arbeit, weil ich habe eine handfeste Arbeit, die man sehen kann. Es ist, ich weiß schon, was du meinst mit den Gesprächen, aber das ist sehr wertvoll, das weißt du ja, muss ich dir nicht sagen, Martin, dass das für die Leute, mit denen du sprichst, ja sehr wertvoll ist und dass wahrscheinlich, wenn du das aufschreiben würdest, was du erreicht hast oder das Gespräch erreicht hat, das ähnlich wäre wie ein fertiger Text vom Gefühl her. Und was du geschildert hast mit dem Hausräumen, die Gartenarbeit ist so ein Beispiel auch, das muss ja gemacht werden. Es gibt da schöne Momente, es gibt aber auch Momente, da muss man einfach einen Baum fällen, zum Beispiel einen Kranken, und das mache ich dann nicht selber, aber die halben Stämme muss ich dann selber wegräumen. Das ist für mich eigentlich nicht Arbeit, obwohl ich es so nenne. Ich sage ja, ich schaffe im Garten. Aber es ist für mich nicht Arbeit, weil ich das schon sehr eingrenze mit eben Erwerbsarbeit.
Da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Man kann es auf eine einfache Formel runterbrechen und sagen, ja, Arbeit ist das, wofür ich dann Geld aufs Konto kriege. Oder so.
Genau. Und deine Eingangsfrage lautete ja, ob wir uns vorstellen könnten, ohne Arbeit zu leben. Mhm. Und das hängt davon ab, welche Bereiche ich als Arbeit definiere. Und wenn ich jetzt den zweiten Roman, an dem ich wegen Corona nicht mehr bin, weil das alles über den Haufen geworfen hat, aber an dem ich bald wieder bin, wenn ich den als Arbeit definiere, bloß weil ich dann in 2 Jahren vielleicht mal 30 Franken dran verdiene oder so, dann muss ich sagen, kann ich mir das nicht vorstellen, ohne Arbeit zu leben, weil das Buchschreiben sehr, sehr wichtig ist für mich. Aber die anderen Jobs könnte ich mir durchaus mal vorstellen, 2-3 Jahre nicht zu tun. Es wäre vielleicht, würde vielleicht ein bisschen was fehlen und es wäre vielleicht auch schade für die Auftraggeber, je nachdem. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, weil ich hätte genug anderes zu tun.
Klar, wenn man die Alternativen hat, das ist super, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, was du sagst, Martin. Das Gefühl habe ich manchmal auch, dass die Befriedigung nachher kommt, wenn man so in meinem Job jetzt irgendwie jahrzehntelang an eine Wand hinredet und man sieht gar nicht, an wen das gesendet wird und das Feedback vielleicht sehr sporadisch mal kommt vielleicht oder auch nicht, dann ist man ganz froh, wenn man abends für die Familie kochen kann, weil dann sieht man sofort ein Resultat, oder? Das ist das Gefühl, was du beschreibst.
Ja, also ich meine, es geht jetzt noch gut 3,5 Jahre und dann werde ich offiziell pensioniert. Ich habe schon viele Jahre gesagt, dass ich im ersten Jahr nach der Pensionierung nichts übernehmen werde. Gar nichts, überhaupt nichts.
Und jetzt, wie es näher rückt?
Jetzt bin ich noch überzeugter davon. Wie es dann ist, ich weiß es nicht. Aber ich glaube wirklich, dass ich einmal danach sehne ich mich, einen Break zu haben, in dem ich gar nichts muss. Also, das ist jetzt völlig okay. Ich mache ja das meiste sehr gerne, außer Ablage und Rechnungen, Spesenabrechnungen so und alles mit Zahlen, das ist eh nicht mein Ding. Und gewisse Sitzungen, die könnte ich mir auch sehr gut ersparen, ohne etwas zu vermissen. Aber das alles andere, und das ist das meiste, das mache ich sehr gerne. Mhm. Und trotzdem gibt es Momente, oder immer mehr, dass ich auch merke, es gibt auch eine gewisse Müdigkeit mit der Zeit. Also ich merke, ich mache nicht mehr alles so wie mit 30 oder mit 40. Und so das Denken, irgendwann mal für überhaupt nichts mehr verantwortlich zu sein. Mhm. Das stelle ich mir sehr interessant vor als Erfahrung. Bin ich dann noch jemand, wenn ich habe ja viel auch Gespräche mit Männern in meinem Alter, also, und die hatte ich auch schon früher, als ich noch jünger war, die ihre Stelle verloren haben oder die kurz vor der Pensionierung standen und dann sehr unsicher waren, bin ich jetzt überhaupt noch jemand? Und die dann, das habe ich vor, das auch zu werden, die dann immer nur erzählen, wie sie es früher gemacht haben und den Jungen auf die Nerven gehen. Also ich hoffe, ich werde davor bewahrt. Ich habe meinen Kindern schon lange den Auftrag gegeben, mich sofort abzuschalten, wenn das mal überhand nimmt. Aber das ist ja, hat etwas Tragisches, weil wenn ich habe das auch erlebt bei Stellenwechseln, wenn du weg bist, und das sind alle ganz furchtbar traurig, was ja schön ist. Mhm. Und dann kommst du nach einem halben Jahr wieder, da sind irgendwie ganz viele neue Leute da und die anderen sagen Hallo und wie geht's? Aber der Betrieb läuft immer noch. Mhm. und niemand hat daran gedacht, ein Schild irgendwo neben die Türe zu machen, hier arbeitete von bis. Das ist einfach... Aber ich denke, viele, vielleicht sind es mehr Männer, die haben so die Idee, dass das dann so wahrgenommen wird. Mhm. Und jetzt fällt mir, Entschuldigung, noch etwas ein zu den Senftuben. In meiner Arbeit mit Jugendlichen habe ich eine für mich interessante Erfahrung gemacht. Später dann, als die zum Teil dann aktiv wurden beim Imagine Festival oder beim Jugendkultur Festival, bin ich weiter im Gespräch gewesen. Die waren dann mittlerweile junge Erwachsene. Die haben ja super tolle Arbeit, machen die. Und die sagten mir dann, also ich habe das Wording ist von mir, aber im Prinzip ging es darum, alle reden von Partizipation, aber die allermeisten, wenn es drauf ankommt, die wollen dann doch nur die Party. Also es gibt auch eine Anzahl von Leuten, die sind total zufrieden, wenn sie um, ich weiß nicht, um 17.15 Uhr oder 17.45 Uhr die Senftuben hinstellen können, rausgehen, dann haben sie nichts mehr damit zu tun.
Mhm. Während du vielleicht die einzelnen Schicksale mit nach Hause nimmst und dir dort noch weiter überlegst.
Ja, und also da bin ich natürlich dann ein stark vom protestantischen Arbeitsethos geprägt, leider. Zum Glück habe ich dann manchmal auch noch eine faule Seite mir, aber dass ich halt dann auch abends immer noch meine Mails nochmal checke, ist da irgendetwas Wichtiges oder dass ich mir überlege, was mache ich und so weiter. Also ich gehöre wie viele andere heute in unserer Arbeitswelt, und das ist für mich noch, auch noch etwas Wichtiges. Na, anschließend bin ich wieder ein bisschen ruhig. Ich sehe heute nicht mehr in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt so viele böse Wirtschaftsbosse, die Menschen ausnutzen, sondern ich sehe viel mehr, dass wir uns selbst ausnutzen. Hm. Also viele Menschen sind in Situationen, wo sie eigentlich selbst sagen müssten, jetzt bis hierher reicht und jetzt mache ich wirklich frei. Und das fangen jetzt langsam auch Firmen an zu begreifen oder immer mehr.
Das, ja. Eben, also ich habe schon das Gefühl, das wird natürlich auch ein bisschen ein Stück weit erwartet, oder? Also ich glaube, das kommt ja nicht von ungefähr, aber dieses Gefühl der Leere, das Martin anspricht, das vielleicht durch keine Arbeit ausgelöst würde, bin ich dann überhaupt noch jemand? Und hast du gesagt, Martin, das könnte eventuell ein männliches Problem sein? Was sagst du dazu, Martin?
Nee, ich denke nicht, dass das nur ein männliches Problem ist. Ich denke, das ist einfach ein menschliches Problem und manche Menschen haben das vielleicht mehr als andere. Und da ich arbeite, seit ich 18 bin, weiß ich nicht, ob das bei mir so wäre. Möglicherweise wäre es schon so. Also ich habe ein Jahr unbezahlten Urlaub genommen von meinen beiden Stellen, die ich damals hatte, um meinen ersten Roman zu schreiben. Das war das erste und letzte Mal, dass ich mir das leisten konnte. Und das war auch toll, dass ich mir das leisten konnte. Und ich habe dann wirklich nur am Roman gearbeitet und nichts sonst, glaube eine Moderation gemacht in diesem ganzen Jahr und wirklich einen Freundschaftsdienst und sonst nichts. Und das, ich wusste ja nicht, ob dieser Roman überhaupt ein Erfolg wird oder überhaupt, ich hatte keinen Verlag. Ich wollte zuerst das Manuskript haben, obwohl mir alle Schriftsteller geraten haben, zuerst einen Verlag zu finden. Und ich war überzeugt, dass ich dann einen finde, was Gott sei Dank mit Zitglocke auch der Fall war. Aber das hat mich sehr befriedigt dieses Jahr. Das war wunderbar und auch diese Ruhe, diese innere und nicht mehr unter Menschen gehen zu müssen ständig, damals war vor Corona, hat mich sehr erfüllt. Aber es liegt möglicherweise daran, dass es eben Arbeit war, trotzdem. Es war ja Arbeit. Es war einfach ich bekam kein Geld am Ende des Monats, aber es war trotzdem Arbeit. Es war nicht Seitenmalerei als Hobby oder sonst was Lustiges.
Eben, Arbeit kann ganz verschiedene Formen annehmen. Wir haben jetzt versucht, eine Definition zu finden. Sie sind ganz vielfältige. Wir haben jetzt etliche aufgezählt zwischen Häuser entleeren und Romanen schreiben und allem Möglichen. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir es bis zum gewissen Maß auch aussuchen können. Ich möchte hier noch vielleicht noch ein Zitat zum Schluss noch in die Runde werfen von Sir Arthur Conan Doyle, Autor von verschiedenen Romanen mit der Detektivfigur Sherlock Holmes. Und er sagt, Arbeit ist das beste Mittel gegen Verzweiflung.
Ja, könnte sein. Also es ist bestimmt, Arbeit kann eine gute Ablenkung sein. Und Ablenkung kann ja auch sein, dass man sich ablenkt, um nicht zu verzweifeln, woran auch immer. Aber es hängt vom Kern ab, der Verzweiflung, also vom Grund der Verzweiflung. Also wenn du einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt hast, kann es durchaus sein, das habe ich auch schon selber erlebt, dass die Arbeit dich rausholt aus der Trauer zum Beispiel, wenn jemand stirbt, jemand nahe ist. Oder so, und dass du nicht verzweifelst ob dieser Trauer. Das denke ich schon, weil die Arbeit ja eine Konzentration auf einen bestimmten Bereich erfordert und die Emotionen oft keinen Raum halt dann haben. Du kannst ja auch nicht, Martin, wenn du mit einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin über deren Problem beim Arbeitsplatz sprichst, deine persönliche Trauer wegen deiner Mutter zum Beispiel, die gestorben ist, ansprechen und bist dann auch abgelenkt und verzweifelst vielleicht weniger. Das denke ich schon, dass das was hat.
Ich habe so gelesen, dass die Leere dann quasi die Zeit ohne Arbeit, dass das quasi wie die Verzweiflung auslöst und Arbeit ist ein gutes Mittel dagegen, eben nicht in diesen Zustand zu verfallen, nichts zu tun.
Ich denke, das Schwierige ist ja, die Balance zu finden. zwischen Muße und Arbeit, zwischen Freizeit und einem gewissen Druck, gewisse Dinge, auf welche Weise auch immer, zu produzieren. Bei den Mönchen hat das Ora et Labora geheißen, also beten und arbeiten soll man. Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Als ich etwa 20 Jahre alt war, ging ich in der Nähe von Fribourg in ein Zisterzienserkloster. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wer mich da drauf gebracht hat, weil ich bin einfach kein meditativer Typ, aber naja, habe ich mir gedacht, man muss alles mal ausprobiert haben. Und da war ich schwer beeindruckt, weil die auch um 2 Uhr nachts zum Gebet gerufen haben. Und das hat mich fast umgebracht. Aber ich habe es 4 Nächte lang durchgezogen. Und bin dann auf der Heimreise nach Hause in Bern aus dem Zug ausgestiegen und schaute mir einen James-Bond-Film an, weil ich irgendwie so erschöpft war von der vielen Ruhe. Als ich dann Kinder hatte, zusammen mit meiner Frau, und diese Kinder um 11 Uhr, um 11.30 Uhr, um 12 Uhr, um 1 Uhr, um 1.15 Uhr, irgendeines hat immer geschrien oder konnte nicht schlafen. Da habe ich gedacht, leck, haben die Mönch einen easy Job. Das meine ich jetzt auch gerade junge Eltern, oft noch mehr die Mütter leider immer noch viel öfters. Das ist für mich eine Riesenschwerstarbeit, was die leisten. Das fordert dich voll. Da kann ich nicht nebendran noch schnell ein bisschen Mails checken und noch ein bisschen das und mal Facebook oder weiß ich was, sondern das Kind, das steht da und sagt, jetzt musst du mit mir spielen. Und wenn es traurig ist, muss es getröstet werden. Da wird vieles, was Menschen leisten, wird total unterschätzt. Nicht, erhält nicht Wertschätzung genug, erhält viel zu wenig Geld für das, was sie leisten. Also ich meine, zum Beispiel Kindergärtnerin oder Primarschullehrer zu sein, da habe ich einen riesen Respekt davor. Und dann denke ich, was zum Teil Professoren verdienen, das steht irgendwie in kein Verhältnis. Weil die Studenten mit ganz wenigen Ausnahmen ja nicht immer total mühsam sind oder
wollen, dass man mit ihnen spielt.
Genau, oder heulen. Oder also das sind so Gedanken einfach, wo ich denke, da müssen wir noch viel mehr überlegen, wie kann Arbeit richtig Wertschätzung erfahren? Mhm. Wie kann sie fair bezahlt werden?
Ja, vor allen Dingen Hausarbeit und Kindererziehung. Also das würde ich auch als Arbeit definieren, obwohl es leider nicht entlöhnt wird. Mhm. Also da würde ich eine Ausnahme machen zu meiner These, Erwerbsarbeit ist Erwerbsarbeit, weil das ist ganz klar Arbeit. Hm. Also sei es egal, wer das macht, von einer Ehe- oder Nicht-Ehegemeinschaft, eine Person geht einer Tätigkeit nach mit Lohn und die andere nicht und das sollte eigentlich gleichgestellt sein. Aber das führt jetzt hier wahrscheinlich zu weit, weil das ein anderes Fass wäre.
Okay,
aber
ich gebe dir
da auch ich sage es jetzt zum 10. Mal, ich gebe Martin voll und ganz recht, auch in diesem Punkt. Ja.
Das schätze ich sehr.
Ihr dürft gerne nachher noch weiter diskutieren. Das war übrigens nur die erste Episode von ein paar Sendungen, die ich dem Thema Arbeit widmen möchte. Wir haben es heute mal probiert, ein bisschen zu definieren, was denn das eigentlich ist, Arbeit, oder was das bedeutet, auch für uns persönlich oder für andere Leute auch und was das alles bedeuten kann und wie man es entlöhnen kann. Wir werden das sicherlich vertiefen in kommenden Sendungen. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Kulturstammtisch. Martina Rotschmann und Martin Dürr, mein Name ist Erik Fackung.